And here we are, exclusive from the heart of the action, where the thrill of collecting never ends. This is your Tagasha of sports cards, folks. Dive in for daily updates, jaw-dropping pulls, and the latest trends in our hobby we love. Ready to kick off? Let's dive into the action, folks. It's game time. And here is your host, Marcus, a.k.a. Graded Moments.
Graded Moments.
Good Moments.
Let's go, da sind wir. Wunderschönen guten Abend, lieber Chat, aber vor allen Dingen lieber Alex, wo bist du da? Wo bist du da?
Ich bin in meinem Keller. Wow. Ich bin quasi Harry Potter, nur nicht unter der Treppe, sondern in meinem Keller. Aber Chat, was geht ab? Schön, dass ihr alle am Start seid. Die Kompetenz ist wieder versammelt.
Junge, vielen Dank, Janni, für das Abo und fürs Follow eben. Ich weiß gar nicht, Cello war es, glaube ich. Schön, dass ihr alle wieder so zahlreich da seid. Es ist ja schon wieder richtig was los. Sandra, vielen lieben Dank fürs nächste Abo. Vielen, vielen Dank. New York City Baller, Steve O, Magic Mike, Gal ist am Start. Animatrix. Am Start. Merles Collection, einen wunderschönen guten Abend, Steve O. Max4Y. Sophie Linsky ist da, Juri ist da, Dadom ist da. Die ganzen Legenden sind am Start und die Oberlegende Alex ist auch am Start. Leider nicht mehr neben mir. Wir hatten Samstag uns ganz nah, unter anderem wir. Ja. Es war noch jemand da aus dem Chat hier bei uns.
War sehr schön am Samstag.
War sehr schöner. Schönes Wochenende. Auch viel zu schnell rum, der Tag, aber ja.
Vor allem das Geile ist ja, wir wissen ja, was die Leute über die nächsten anderthalb Monate hören werden. Und ich bin ganz ehrlich, das sind schon richtig geile Folgen, die wir da aufgenommen haben. Und ich glaube, darauf kann man sich freuen, weil wir können ja sofort reinsteigen mit einer News. Markus, Chat, wir müssen euch was sagen. Markus und ich haben gesprochen. Markus, willst du zuerst?
Mach du. Ich weiß gerade ehrlicherweise nicht, um was es geht.
Perfekt. Wir sind abgestimmt wie die Bundeswehr. Am Freitag, Chat, Freitag 7 Uhr geht's wieder los. Und zwar das Hobby, der Podcast, geht in die neue Staffel. Und darauf könnt ihr euch sehr freuen, denn die erste Episode besteht nur aus Markus und mir. Das kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil für euch sein. Und ich glaube, die Folge ist sehr, sehr gut geworden und beleuchtet ganz gut, worum wir sammeln und worum wir mit diesem Podcast weitermachen. Oder, Markus?
Genau, so heißt, so kann man viel kann man schon sagen, fast auch die Episode am Freitag. Genau, es geht weiter. Ehrlicherweise muss man sagen, man erfährt viel über dich vor allen Dingen. Also sehr, sehr viele Details, Leute, die ihr vielleicht noch nicht wusstet über den lieben Alex. Es sind sehr interessante Fragen auch dabei, die zum Anregen auf jeden Fall am Start sind. Wir haben eine neue Rubrik im Podcast implementiert, ganz am Ende. Und ja, man erfährt auf jeden Fall so ein bisschen, was wir uns vorstellen an diesem neuen, an diesem neuen Folge. Wir sagen auch, jetzt schon können wir schon mal sagen, es gibt alle zwei Wochen eine Folge, nicht jede Woche einen, damit wir da auch regelmäßig am Start sind. Erklären wir aber auch alles nochmal da in Ruhe. Und ja, haben jetzt so ein bisschen die ersten Episoden am Kasten. Das heißt, ihr dürft euch auf jeden Fall ab Freitag im zweiwöchentlichen Rhythmus wieder auf das Hobby-Podcast-Folgen freuen. Dann erste Folge erstmal nur mit uns und dann mit Gästen. Ich freue mich sehr darauf. Hat echt auch Spaß gesagt, muss ich sagen. Und es ist wirklich nochmal was anderes, als wenn du die ganzen Folgen hatten wir früher sonst, vielen Dank fürs Abo, immer virtuell aufgenommen. Ehrlicherweise haben wir das auch eine Episode, aber du oder wir beide saßen zumindest hier und der erste Gast saß auch hier. Vielen Dank für die ganzen Abos, Leute. Ist schon ein Unterschied, oder?
Ja. Es ist ein komplett anderes, wie sagt man so im Neudeutschen, komplett anderer Vibe. Ne? Also es ist dann irgendwie mehr ein persönliches Gespräch und Austausch und weniger so ein Teams-Meeting. Wisst ihr, was ich meine? Also man verbringt ja jeden Tag, also die meisten von uns in irgendwelchen Teams-Videokonferenzen. Und wenn man dann den Podcast so aufnimmt, hat das dann automatisch auch wieder so ein Arbeitsgefühl, finde ich. Ne? Und so saßen wir zusammen, haben uns auch manchmal vorne an die Kniescheibe gefasst, so ein bisschen unverbindlich, aber schon auch mit klarem Blick in die Augen des anderen. Und ich muss sagen, das war einfach echt ein Fest. Und wir können ja mal kurz die ganzen Stars hier begrüßen, die in Chat geschrieben haben. Ich fange an. Army ist da, Steve O Collect ist da, Vintage Cards ist da mit dem Sub für den lieben Markus. Nico ist am Start, auch mit dem Sub. Magic Mike ist da. Wie war das denn mit dem Schwarzlicht? Wer die Story gesehen hat, es sah halt einfach original aus wie so eine Hobbyaufnahme, wo man Schwarzlicht benötigen könnte im Nachgang. Pommes Bomber ist am Start, zum ersten Mal im Chat. Sulflinski ist am Start und fragt, wie es der neuen Kellerlegende geht. Mir geht's ganz gut. Ich hatte heute nur das Problem, als ich hier unten alles angemacht habe, dass original die Sicherung vom allgemeinen Strom des ganzen Hauses rausgeknallt ist. Daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten in Zukunft. Grüße gehen raus an meinen Vater. Steve O'Collect ist da. Mäusefinger ist da. Da Domme ist am Start. Juri ist da. Max K. ist da. Oh, snap. Und ich glaube, den Rest hast du auch schon begrüßt, oder?
Ich habe, glaube ich, alle, die du schon teilweise genannt hast, hatte ich auch schon, aber das
umso öfter, umso besser. Umso besser.
OW mit Anfassen, wenn das keine heißen neuen Folgen werden, Sulflinski. Tatsächlich wurden wir uns von Minute zu Minute wurde es lockerer, kann man, glaube ich, sagen. Und ein bisschen wärmer. Und dann kam also noch eine dritte Person dazu und dann wurde es noch wärmer hier drin, ne?
Das klingt jetzt gerade sehr falsch. Ich wollte gerade mal kurz was Seriöses sagen, aber gut, dass du das so torpedierst. Also man muss sagen, ich vielleicht ist ja auch ein Gast auch im Chat, der Samstag auch da war, der kann das dann vielleicht ja bestätigen. Es war wirklich eine sehr, sehr geile Atmosphäre und es wurden Fragen abgehandelt, die man sich so nicht jeden Tag stellt tatsächlich. Und wir hatten einmal einen kurzen Moment gehabt, dass wir uns einfach umarmen wollten, wenn ich ehrlich bin. Aber wir haben gut drüber hinweg moderiert. Und jetzt starten wir mit der heutigen Hobby-News-Folge, würde ich sagen, Chat.
Wir gehen rein. Wir haben auf jeden Fall wieder ein paar News für euch, Leute. Es gibt, zum Podcast haben wir schon was gesagt. Und gehen wir in die News rein und später haben wir noch ein paar Ankündigungen, was so noch ansteht, die kommenden Wochen. Starten wir mal so langsam rein in die News, beziehungsweise gehe ich erstmal rüber. Wir haben nämlich ein paar Sachen natürlich wieder für euch rausgesucht und wie so vorbereitet, wie ich natürlich wieder bin, habe ich hier natürlich das Fenster nicht richtig aufgehabt. Aber jetzt habe ich es auf. Es ist die Football-Saison gestartet. Ihr habt ja gestreamt am Sonntag. Ja. Und erstmal, wie war der Stream?
Es war gut.
Die Waterboys?
Also die Waterboys waren Sonntag das erste Mal am Start und ich muss sagen, dafür, dass es ja auch der Debüt-Stream hier unten im Keller war und wir fairerweise vorher auch keine Chance hatten, die ganze Technik zu testen, hat es eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Wir hatten so ein bisschen Probleme mit dem Mikrofon gehabt, was dann aber primär daran lag, dass wir die Mikros, die ersten 3 Stunden von 4 Stunden, also gar nicht so lange, hatten wir die an so einem USB-C-Hub, also diese Riegel, die kennt ihr wahrscheinlich, wo man dann verschiedene Anschlüsse drauf hat. Das hat dann dazu geführt, dass manchmal die Mikrofone dann nicht so funktioniert haben. Haben wir behoben. Und ansonsten an der Beleuchtung arbeiten wir schon. Hier steht schon so ein bisschen neuer Stuff rum, links neben mir. Und ich glaube, dann wird das Sonntag wieder ein Stückchen besser. Das ist also auch so die Idee, ne? Dass wir mit euch gemeinsam den Keller aufhübschen und den Stream von Woche zu Woche besser gestalten. Aber ich muss sagen, es war super viel los. Auch viele, die heute im Chat waren. Uns hat einfach Bock gemacht. Das war so das vom Feeling, als wenn wir alle zusammen in einem viel zu kleinen Keller Football gucken würden. Also kuschelig.
Ja. Gab's, bist du eigentlich Colts-Fan noch oder bist du, hast du eigentlich kein Team, was du favorisierst? Weiß ich gar nicht bei dir.
Machst du neuerdings SGC Submissions?
Ja,
nein. Und vielleicht das Thema, wollen wir das Thema wechseln oder sollen wir darauf jetzt eingehen?
Nee, können wir das Thema wechseln. Chris, einen wunderschönen guten Abend auch an Pasch und Dagorn. Raw to Rare ist auch am Start. Grüße an euch alle, die gerade reingeschaut haben. Football wird uns auf jeden Fall heute Abend noch ein bisschen begleiten. Ich habe aber einfach nur eine Brücke schlagen wollen zu dem ersten Thema, was wir jetzt raushauen. Und zwar haben wir was entdeckt, ist jetzt auch schon wieder ein paar Tage her, aber schon zumindest bei mir ein paar Mal im Feed und in den Stories aufgetaucht ist, weil das kontrovers diskutiert werden könnte. Es ist so passiert auf einer Lake Worth Card Show. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wo Lake Worth liegt in den USA, aber
USA. Ist
in den USA, soweit war ich auch, aber wo genau in den USA, kann ich euch nicht sagen. So oder so gab es aber dort ein Public Announcement, beziehungsweise ein Poster oder Aufsteller, der dort fotografiert worden ist mit einer Policy, die da sagt, dass Kunden, die oder Leute, die dort ihre Karten verkaufen oder tauschen wollen, Deals machen wollen, ohne einen Tisch zu haben, also Tisch gekauft haben als Stand ja, sozusagen, werden rausgeschmissen. Also das steht auch wirklich in dem harten Ton so mit drauf. Und bedeutet eine Policy, die auch dieser Cardshow ist. Meine Frage an den Chat, an euch, an dich, was sagt ihr dazu?
Also ich würde mal starten und dann können wir ja im Chat so ein bisschen das Feedback sammeln. Ich habe es gelesen und ich bin maximal zwiegespalten. Auf der einen Seite bin ich schon der Meinung, dass Cardshows ja davon auch leben. Dass man da den Koffer aufmacht, dass man Karten tauscht, auch Karten verkauft. Das ist, glaube ich, so der Vibe bei so einer Cardshow einfach. Ne? Und wenn man die Card Madness nimmt, im Castello konnte man sich auf die Tribüne setzen, jetzt in der Mitsubishi Hall konnte man sich da ins Foyer setzen. Und ich finde das vollkommen wichtig, dass es auch sowas auf Cardshows gibt. Aber um an diesem Beispiel der Card Madness vielleicht zu bleiben, kommen wir zu den anderen 50%, bei denen ich sage, ich kann das im Kern auch verstehen. Denn was ist denn in der Card Madness passiert oder auf der Card Madness passiert, dass da Jungs, die nichts mit Karten zu tun hatten, auf die Messe gekommen sind, haben sich so einen Tisch im Foyer gekapert, vielleicht habt ihr den gesehen, und haben da gefälschte Labubus verkauft. Jetzt lassen wir mal Labubus außen vor, wie wir die finden. Aber das war so ein Punkt, wo ich mir dachte, okay, die haben jetzt gerade gar nichts mit Karten zu tun und die kommen da jetzt einfach nur hin, um da diese Tierchen zu verkaufen. Da bin ich ehrlich, wenn dann sowas passiert, kann ich dann so ein Announcement nachvollziehen. Also ich versuche mal so beide Seiten ein bisschen zu beleuchten. Per se muss ich aber sagen, wenn du da bist, willst deine private Collection irgendwie verkaufen, Karten erwerben, finde ich das Announcement echt daneben. Ne, das geht dann gar nicht, weil das macht ja so eine Cardshow ja auch aus am Ende des Tages. So, das ist meine Meinung.
Ja, ich glaube, das deckt sich ziemlich mit dem Chat-Meinung. Ich lese mal ein paar Sachen vor. So viel jetzt so bescheuert, hatte ich auch gelesen. M4X, K4Y, dieses Announcement ist so abgefahren. Zu wild, bekloppt, absolut crazy. Auch ein bisschen giergetrieben, schreibt Nico.
Ja, total.
Chris schreibt, Traden und Verkaufen gehört dazu, allerdings einen kleinen Stand in der Trade Area aufzubauen, nicht cool. Und genau. Sofielinski schreibt, echt jetzt gut, dass jetzt, das bezieht sich, glaube ich, auf die Düsseldorfer Show, aber alles mit Karten ist doch legitim. Also grundsätzlich, glaube ich, ja, also sobald man da jetzt anfängt, logischerweise einen Tisch aufzubauen und sich da einen kleinen Stand aufzubauen, dann kann ich das schon ein bisschen nachvollziehen. Aber alles andere drumherum, das gehört für mich mit zu einer Cardshow dazu. Und das irgendwie so rauszucutten zu wollen, finde ich ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt so ein bisschen auch in die Kommentar-Section schaue vom Sportscard-Investor, der das gepostet hat, da ist dann ein Card Collector 2, da ist ein Shine, ein Great Curator, Worms Mantle ist auch dabei. Also wirklich auch Leute, die ein bisschen größere Reichweite haben, die das jetzt alles nicht so geil auch fanden, die da wirklich auch was zu geschrieben hatten.
Der Punkt ist, was wohl auch auf dieser Cardshow passiert ist, was auch so ein bisschen der Stein des Anstoßes war wohl, dass sich Leute in den Toilettenvorräumen auch breit gemacht haben, ne? Die auf Waschbecken die Sachen gestellt haben und da auch so ein bisschen den Verkehr beeinträchtigt haben. Das sind natürlich Sachen, die halt auch, die halt nicht funktionieren, aber dann schmeiße ich die ja aus den Keramikmuseen raus. Aber so ein Announcement finde ich halt irgendwie fehl am Platz. Und von daher würde ich sagen, können wir, glaube ich, abhaken. Ich hoffe, dass es sowas nicht in Deutschland gibt, weil das ist dann schon ein bisschen giergetrieben. Den Kommentar hatte ich sehr vorgelesen, den fand ich aber auch eigentlich ganz, ganz passend. Ne?
Ja. Genau. Also grundsätzliche Chat schaue ich gerade nochmal. Die anderen Tische gesichert, drei Koffer ausgebreitet, alle Karten ausgepreist. Das gehört in der Form verboten. Also das auf jeden Fall. Das meine ich auch irgendwie, wenn du da irgendwie einen eigenen Stand aufbaust, ohne da irgendwie einen Tisch gebucht zu haben, reserviert zu haben, kann ich das auch nicht ganz nachvollziehen. Janni schreibt noch, bei Insta bin ich über eine Diskussion gestoßen, in der sich Händler aufgeregt hatte, weil Leute an einem Stand Deals gemacht haben, nicht mit ihm und somit alles blockiert haben. Auch das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Da Platz sollte es ja hoffentlich überall geben, um einfach mal mit jemandem gerade einen Koffer anzuschauen. Genau, das, denke ich, sehen wir in der Form hoffentlich und glaube ich auch nicht irgendwie bei den meisten Shows, aber In gewisser Art und Weise haben wir, glaube ich, beide Seiten jetzt auch gut beleuchtet.
Ja.
Und können zum nächsten Thema kommen. Und zwar auch eine sehr geile Sache eigentlich. Was heißt eigentlich geile Sache? Eine Background-Story, wie eine Karte gemacht haben. Haben wir letztens irgendwie schon mal gemacht. Da hast du entdeckt, hier eine, nee, das war diese Karte nicht, sondern diese Karte von Tom Brady, glaube ich, war das, ne?
Ja, ich bin halt immer wieder davon fasziniert, ne? Wenn man überlegt, was das für ein geschichtsträchtiges Trikot ist. In dem Fall hat er damit den Super Bowl gewonnen. Und das wird dann irgendwie aus so eine Pappe gezogen und die Sachen werden einfach ausgestanzt. Und mir geht es jetzt, glaube ich, weniger um den Prozess der Patch-Fertigung. Das hatten wir ja schon auch ein paar Mal besprochen und gezeigt. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich es irgendwie scheiße fand, dass so ein wichtiges Trikot auseinandergeschnitten wird. Das hatte ich auch letztens, wenn man überlegt, so Babe Ruth-Trikots oder Mickey Mantle-Trikots, die für Unsummen versteigert werden, die meines Erachtens nach unfassbar geschichtsträchtig sind, auch gerade so Babe Ruth-Sachen, die es ja einfach nicht so oft gibt, wo teilweise ein Jersey ein ganzes Jahr lang getragen worden ist. Muss dann sowas Wichtiges für die Sportgeschichte oder für die Baseball- oder in dem Fall Footballgeschichte, muss das auseinandergeschnitten werden? Und ich weiß, jetzt machen wir wieder die Diskussion auf mit Not Game Worn und kommt aus dem Fanshop. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass sich das ein bisschen falsch anfühlt. Wisst ihr, was ich meine? Ihr könnt ja mal eure Gedanken reinschreiben. Aber der Gedanke kam mir so dabei, dass ich mir dachte, irgendwie ist das falsch, dass ein Super Bowl Jersey auseinandergeschnitten wird.
Ja, sich ähnlich. Laku gerade schreibt, glaubt, das getragen hat er immer noch, dass sicher eins war, ja, was er beim Aufwärmen auf hatte oder kurz 2 Minuten im
Ja.
Finale, also nicht das Originale. Also, ich finde das auch sehr unromantisch, irgendwie dieses Original-Shirt, nur für eine Karte, ich sag mal, dann hat es dann doch schon nochmal einen anderen historischen Wert, wenn du das ganze Stück irgendwie hast. Und ich weiß, dass ja auch viele Spieler, glaube ich, gerade solche Trikots eher selber behalten, ne, irgendwie, weil sie für sich selbst ja auch noch mal eine eigene Geschichte haben. Definitiv.
Du, am Ende ist es auch alles Geschmackssache. Ne? Also die Kommentare sind ja auch komplett valide im Chat und ich finde das ja auch trotzdem auch interessant, mit euch einfach mal zu diskutieren. Ne? Also La Cucaracha schreibt, die wechseln das Trikot auch in der Halbzeit. Ja, ich weiß, aber es war ja nur mein initialer Gedanke. Ne? Und es war jetzt ein AFC Championship Jersey, schreibt Max K rein. Valider Punkt, finde ich aber trotzdem super wichtig. Also sei es für die Geschichte der Patriots. Das heißt, für die private Sammlung von Tom Brady. Am Ende des Tages, ne, soll jeder so machen, wie er möchte. Aber ich habe mich schon dabei ertappt, dass ich irgendwie dachte, es fühlt sich falsch an. Und vielleicht stößt mir das auch mehr auf bei so alten Trikots von Babe Ruth, die dann so Jersey Fusion kaufen für 2 bis 3 Millionen US-Dollar, um die Dinger nur auseinanderzuschneiden. Das weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Ich wollte einfach mal eine kleine romantische Diskussion hier anzetteln, Chat.
Pasch, vielen Dank fürs Follow. Janni schreibt aber auch berechtigterweise, aber dann regt man sich wieder auf, dass es nicht Game One ist, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch irgendwie natürlich ein valider Punkt. Ich glaube schon, haben ja jetzt ein paar geschrieben, dass auch da während des Spiels durchaus auch mal das Trikot gewechselt wird. Oder ich habe jetzt auch AFC Championship, sehe es nicht ganz so krass, ich persönlich jetzt wie so ein Super Bowl-Titel-Jersey.
Das
Also
stimmt.
plötzlich, ja. Gerade wenn du Tom Brady bist, hast du vielleicht den ein oder anderen Championship-Trikot zu Hause gehabt.
Aber ich muss sagen, ich finde die Meinung im Chat wirklich super interessant. Also mega, dass ihr da so aktiv auch rein chattet. So Flinski schreibt noch rein. Ja, auch zwiegespalten. Allerdings, wenn der Spieler zum Beispiel das unterstützt, ich finde es schon wieder geil. Beispielsweise Brandon Graham von den Eagles hat jetzt sein letztes Trikot und Schuhe hergegeben für den Künstler, der Karten daraus macht. Gab ein Before the Cut Event und bald kommen die Karten raus. Das finde ich wiederum schon wieder geil. Zu 1000%, ne? Also ich will das ja auch gar nicht komplett malig diskutieren, aber ich fand es einfach mal interessant, wie eure Meinung dazu ist. Steve O schreibt rein, so haben halt mehr Menschen was davon und nicht nur einer. Valider Punkt, zu 1000%. Egal, vielleicht auch schön, dass das damit mehrere Menschen einen Teil dieses geschichtsträchtigen Jerseys in Form einer Karte besitzen können und nicht nur einzelne Personen. Auch das finde ich ein super Ansatz. Ich
Ja.
würde sagen, wir haben das heute. Also ich bin ja begeistert, wie vernünftig wir diskutieren können, Chat.
Ja, vor allen Dingen rege Beteiligung an den Themen.
Das ist ein Träumchen.
Sehr vielen Dank. Sinnlos fand ich zum Beispiel mal einen Patch, der aus der Anzughose des Teambesitzers
Ja, ist ja Quatsch. Ich weiß nicht, ob ich Bock habe, an diesem Patch zu riechen. Das riecht dann nach so alten Mann. Wisst ihr, so Sakrotan, ein bisschen Kippchen, so ein bisschen süßlich. Also so, Ganz, ganz schlimme Nummer. Lass uns bitte zum nächsten Thema kommen.
Bleiben aber doch noch bei Trikots. Und zwar kommen wir zu einer Story, die zu einem kleinen Qualitätsissue, über den Collect berichtet hat. Und zwar gibt es so ein bisschen Challenges mit den Debut-Patches bei der MLB. Da ist nämlich bei zwei Spielern im Namen von Peyton Tolley, ich hoffe, ich spreche die richtig aus, oder Carson Williams, der Debut-Patch während des Spiels, beziehungsweise schon beim Warm-up, abgefallen. Und dementsprechend ist es bei Peyton Tolley jetzt tatsächlich der Fall, weil man gab es dann natürlich auch Bilder, dass der Debut-Patch dann mit dem Hinweis wurde beim Warm-up getragen, auf der Karte wohl verarbeitet wird und nicht während des Spiels. Und bei Carson Williams war es wohl während des Home-Runs ist der Patch irgendwie verschwunden. Der wird wohl ganz normal verwendet. Auch eine lustige Story, dass sie da erzählt, die MLB und Fanatics da, da dranbleiben, um dieses Thema zu optimieren. Man sieht auch eben hier ein paar Bilder von den beiden.
Ja. Aber ich muss sagen, ich finde es ja positiv, dass sie es so öffentlich kommunizieren. Ne? Die hätten es einfach totschweigen können. Die wissen, dass es für uns Sammler ein wichtiges Thema ist. Und man kann ja auch immer viel kritisieren und haten, aber ich finde es gut, wenn man es dann auch einfach mal öffentlich anspricht und sagt, pass auf, beim einen Spieler gab es eine Verwechslung, hat das Ding beim Warm-up getragen. Finde ich jetzt, schmälert, würde den Wert der Karte nicht wirklich schmälern, weil es ja dann auch draufsteht. Das ist dann trotzdem sein Debut-Patch. Also von daher ist ja sogar dann noch mehr sein Debut-Patch, weil das dann wirklich das erste Trikot war, was er getragen hat. Wisst ihr, was ich meine? Knickknack. Hier ist er, der Agent von Topps.
Das ist halt wirklich mal transparent, Madness Collection, absolut. Ja. Bringt mich, erinnert mich gerade an eine Story, hat jetzt nicht wirklich mit dem Debut-Patch zu tun, aber kennt ihr das? Nee, die meisten Männer kennen es, vielleicht Frauen vielleicht weniger. Ich hatte gestern oder vorgestern bin ich auf die Straße und dann in ein Geschäft gelaufen und habe beim Zuhausegehen gemerkt, dass mein Reißverschluss offen war. Ist euch das schon mal passiert?
Also, nee, also bist du halt jetzt alt? Vergisst du das dann?
Also ich glaube, weil ich habe gefühlt jede Woche einmal, schreibt Lagugat. Und wenn du dann zu Hause bist, ist dir das super unangenehm. Also mir war es super unangenehm und dachte ich, warum hat mir das nicht vorher jemand gesagt? Und jetzt, da denkt man sich, was haben die Leute dann einfach von einem gedacht?
Die haben wahrscheinlich einfach gedacht, dass du voll der Creep bist, Alter. Dann mit deiner New York Giants Cappy dachten die, oh mein Gott, lass mal schnell Polizei anrufen.
Hab so Jeans, die extra so sind, da gibt's Ben dafür. Sehr gut, schön zu wissen, dass ich da nicht so allein bin.
Und ich kann das nicht mehr. Das geht jetzt in Richtung Luftbox, es ist einfach so geil. Wir haben jetzt irgendwie 20 Minuten und jetzt geht's schon wieder um offene Hosenställe, Luftballons und alte Männer. Das ist schon wieder eine Mixtur heute Abend, die ich irgendwie ganz gut finde auch tatsächlich.
Kommen wir aber trotzdem noch zu Patches. Du hast was entdeckt, und zwar wurden neue Patches getragen beim Football.
Ja, also das, was ja in der MLB die Debut-Patches sind, gab es in der NFL die Premier-Patches. Da ist mir aber was aufgefallen, das würde ich gerne mal vortragen.
Oh, vortragen?
Ich habe das vortragen.
Heute will ich mein Referat vortragen.
Nein, Spaß. Ich habe die Befürchtung, dass die auseinandergeschnitten werden. Die sind nämlich zu groß für Karten. Siehst du, was ich meine?
So groß sind die echt?
Die Debut-Patches sind deutlich kleiner.
Oder die werden halt in eine Querkarte eingearbeitet, ne?
Aber, ja, findet ihr nicht? Also Chat, gerne mal rein. Das ist ja kein Wissen, das ist ja nur eine Vermutung. Ich finde, dass die Premier-Patches doch sehr groß aussehen. Ich weiß nicht, ob die so hochkant werden, sie auf keinen Fall in der Karte passen. Das glaube ich nicht.
Nee, hochkant nicht, aber horizontal wird das, denke ich, auf jeden Fall schon passen. Für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, warum heißen die hier nicht Debut-Patches?
Darf ich noch kurz weiter ausführen?
Ja, selbstverständlich.
Guck mal bei dem Bild von Cam Ward jetzt. Geh mal zurück, bitte. Oder ist egal, da geht's auch. Von Torres Hunter. Guck mal, das NFL-Shield passt hier gerade ebenso auf eine Karte drauf, fairerweise. Und ist ja auch meistens eine querformatige Karte. Und wenn du jetzt daneben nochmal das Premier-Patch siehst, das ist nicht doppelt so breit, das wäre jetzt eine quatschige Aussage, aber ich finde schon nochmal 50%. Und Max K. schreibt es gerade rein, die sind schon groß. Querkarte passt vielleicht noch, aber Auto dazu wird dann schwierig. Ich habe mir überlegt, wie würde man das in eine Karte reinkriegen? Und zwar gab es da von Upper Deck mal diese Shadowbox-Autogrammkarten von Michael Jordan im UNC-Trikot. Ich könnte mir vorstellen, ich weiß es natürlich nicht, Querformat. Dann hast du ein Patch, darüber hast du so eine Acetatplatte und darauf wird unterschrieben. Aber es ist eine reine Vermutung. Mir ist es einfach nur aufgefallen. Ich wollte es mit euch mal teilen und eure Meinung da erfragen, weil ich finde es schon sehr huge. Mhm. Das ist etwas, was ich nicht so oft höre.
Ja, also wie gesagt, Horizontal ist für mich, glaube ich, wer die noch, würde die noch reinpassen, aber es kann natürlich auch so eine Acetatkarte sein. Oder Booklet hat, glaube ich, eben jemand geschrieben im Chat. Das kann natürlich auch GBCC Live, das kann natürlich auch noch sein. Für mich, wie gesagt, stellt sich so ein bisschen die Frage, warum das hier Premier Patch ist und nicht eine Debut Patch Karte. Vielen Dank, Magic Mike, fürs Abo.
Ist auch wieder ein guter Take. Warum ist es dann kein Debut-Patch dann?
Weil in der MLS war es auch Debut-Patch. Sah halt ein bisschen anders aus, aber hieß, glaube ich, soweit ich weiß, auch noch Debut-Patch. In der MLB heißt Debut-Patch. Aber warum heißt es jetzt hier Premiere? Vor allen Dingen ist bei Premiere das erste Spiel geschrieben. Ja.
Ja. Und eigentlich könnte man jetzt wieder die Diskussion aufmachen, ob nicht Preseason-Games auch schon zählen sollten. Aber ist ein anderes Thema.
Ja.
Sofinski, vielleicht Lizenzzwecks MLB, NFL, kann natürlich auch sein. Also zerschneiden wäre eigentlich so schade. Also zerschneiden wäre wirklich Quatsch bei dem Patch. Also ich bin mal gespannt, in welchem Setting und Design das dann rauskommt. Aber fanden wir auf jeden Fall erwähnenswert. Und an dieser Stelle schönen guten Abend, lieber Flo. Moin nach Düsseldorf und nach Frankfurt. Die Trading Card Lagune. Jetzt sind wir schon in der Lagune. Heute haben wir wirklich alles. Lagune, Keller, offener Hosenstall. Heute ist echt eine richtig wilde Achterbahnfahrt.
Ich weiß auch nicht, wie ich da drauf jetzt kam, ehrlicherweise, von dem anderen.
So, Flinski hat doch einen guten Take, aber könnte echt auch sein, dass die Trikots komplett in Underwraps von Fanatics reinkommen. Das kann natürlich auch sein.
In Underwraps?
Ja, dass das dann so versiegelt ist, das Trikot. Weißt du, was ich meine? So geframed und dann so.
Ach so, das kann natürlich sein, ja.
Egal. Wir hüpfen weiter.
Wir hüpfen weiter und zwar in einen neuen Otani-Rekord. Wir sind ja jetzt alle Baseball-Profis, nachdem wir bei DM Stream aufgepasst haben mit Mike und dem guten Sebastian, die da so ein bisschen was über Baseball erzählt haben. Und da gibt es jetzt einen neuen Rekord für eine Otani-Karte. Und zwar der höchste Sale für eine Tops Finest Record. Und der war jetzt nicht so wenig.
Das ist halt Wahnsinn, ne? Das ist dann Otani mit Kanji-Autogramm. Also Kanji bedeutet, dass er das nicht mit dem Standard-Otani-Autogramm macht, was man kennt, was sich auch über die Jahre auch verändert hat, fairerweise. Sondern Kanji, er schreibt es in seiner Muttersprache. Sieht unfassbar nice aus. Da gibt es ja auch einen Collector, der sich eine Otani-Autogramm besorgt hat, hat dann das Autogramm weggewischt und hat dann Otani auch nochmal in Kanji drauf unterschreiben lassen. Finde ich cool. Ich finde den Punkt von La Cucaracha valide. Also das Kartendesign von Finest holt mich da jetzt nicht so ab. Bevorzuge ich schlichtere Designs. Aber Otani ist natürlich immer gut für einen Rekord. Und
gab es aber noch ein paar mehr, ne?
Ja, genau. Können ja mal ein bisschen durchflippen. Aber Kanji ist schon mega geil. Nächsten Sale finde ich ganz spannend. 2015er Panini Select Leo Messi. One of One. Hat da ja auch irgendwie nochmal 427.000 US-Dollar eingefahren. Das ist natürlich für eine Karte ohne Autogramm. Und fairerweise gibt es nicht so super viele Messi-On-Card-Autogramme. Fand ich schon sehr bemerkenswert, für was die Karte weggegangen ist, wenn ich ehrlich bin.
Mm-hmm. All-time highest public sale for any select Messi, also die höchste Select-Karte, die von Messi verkauft worden ist.
Genau, ist auch kein WM-Jahr. Also Max K. hat vollkommen recht, ist kein WM-Jahr. Nichts Wildes gewonnen, keine super Fractor. Also das ist schon super, super interessant, wie sich da momentan der Soccer-Markt entwickelt. Meiner Meinung nach sehr, sehr ungesund. Da können wir vielleicht nächste Woche Dienstag mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil der Soccer-Markt ist für mich momentan in dem Volumen eine kleine Blase. Apropos Blase, kommen wir zu LeBron James und Kobe Bryant und Michael Jordan. Triple Auto, Ist so eine Acetatkarte, ist immer so ein bisschen Geschmackssache, ist bei den High-End-Karten nicht ganz so begehrt. 341.000 US-Dollar für die 2004er Upper Deck Trilogy, LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan.
Wobei für eine BGS 9.5 für eine Acetatkarte ist auch jetzt nicht so einfach zu bekommen, glaube ich, bei einer Acetatkarte.
Da hast du recht, aber Acetatkarten sind halt einfach nicht so turbo begehrt.
Das stimmt, ja. Sehr geiles Bild, Public Sale für eine Jordan-Foto, All-Time-Highest Public Sale für ein Foto. Also man sieht den Slab von PSA, da sieht man wirklich so ein bisschen, die Übergröße kommt, glaube ich, jetzt so ein bisschen, sieht man nur an dem Etikett wahrscheinlich, für 202.520 Dollar. Sehr, sehr geiles Bild und Unterschrift ist mit drauf. Und
wobei man muss halt auch da, also das hat, glaube ich, Golden nicht ausgeführt, das müsste ein Type-A-Foto sein, also quasi das Foto, was dann wirklich vom Originalfilm entwickelt worden ist. Das macht es dann auch mal ein bisschen besonderer, weil ihr kriegt unterschriebene Michael-Jordan-Bilder doch günstiger als 202.000 US-Dollar. Hat jetzt Golden nicht mehr dazu geschrieben, aber meine Vermutung wäre, dass das Foto von dem Original negativ gezogen worden ist.
Steht zumindest oben Original Photograph. Also kann man so vielleicht.
Ja, das sind halt dann die Fotos, wenn ihr die mal seht. Also so ein Type A müsste das heißen. Sind die Fotos, die dann auch am begehrtesten sind. Ne, da gibt es dann auch irgendwie, wurde auch letztens ein Type A-Foto verkauft von Mickey Mantle, meine ich. Das sind dann Fotos, die dann nicht quasi eingescannt und ausgedruckt werden, sondern die kommen wirklich straight vom Negativ des Fotografen. Kleiner Ausflug.
Dann haben wir noch eine Kobe noch, On-Card 8 von 8, Ultimate Collection 2003, PSA 7, Autogramm 10, 219, 600. Wir gehen jetzt nicht alle durch, wir gehen nochmal hier. Eine Lamine ist natürlich auch noch dabei, Sticker Outdoor 5 mit 85.400 für eine Autograph Red Refractor, auch 5 nummeriert, genau, PSA 9, die ging noch weg. Was haben wir noch dabei? Jordan Kobe Dual Auto ist dabei, One of One von LeBron, ist natürlich schon irgendwie eine geile Karte irgendwie, die sieht crazy, schon ziemlich nice aus, muss ich sagen. SP Game Use 2007 Logoman Patch, One of One, LeBron James, ist zwar auch Querformat, aber sieht irgendwie schon sehr geil aus, die Karte, muss ich sagen. Tiger Woods ist mit dabei, in den Elite Auctions im August noch eine LeBron James. LeBron gibt.
Weißt du, was super, sorry, will ich nicht unterbrechen, aber geh nochmal auf die Tiger Woods zurück. Das ist super interessant, was wir da sehen, denn was ist an der Karte so besonders? Das ist ein In-Person-Autogramm. Das Autogramm gehört nicht auf die Karte drauf. Und das ist gerade ein Trend, der sich in den USA momentan ziemlich nach oben entwickelt, diese In-Person-Autogramme, also für die ich vor anderthalb Jahren hier in diversen hochqualitativen Facebook-Gruppen noch ausgelacht worden bin, nimmt auf jeden Fall jetzt richtig Fahrt gerade auf. Also dass diese Autogramme. Ja, gerne, hau rein.
Da habe ich eine Frage an dich und euch, weil ich kriege die Frage gerade so von vielen, die mit dem Hobby noch nichts anfangen kann, die jetzt, was weiß ich, hier bei mir zu Besuch sind, sagen, krass, wie ist das denn, wenn ich jetzt eine Karte habe und ich sehe jetzt den Spieler XY und lasse sie da drauf unterschreiben. Ist die jetzt dann weniger wert wie so eine Karte, die original von Topps oder Panini ist, oder hat die dann genau den gleichen Wert oder ist sie sogar noch mehr, weil ich sie jetzt unterschrieben lassen habe? Was antwortest du der Person?
Ich würde sagen, in 95% der Fällen, dass die Karte eigentlich weniger wert ist. Es gibt aber Ausnahmen, in denen die Karte mehr wert ist. Ausnahmen sind Spieler, die sehr strikte Verträge haben und gefühlt nichts anderes unterschreiben dürfen, wie Tiger Woods, der wir die nur unterschrieben haben, weil sie halt eine Upper Deck-Karte ist. Wird wahrscheinlich dann so ein bisschen der Notausgang gewesen sein. Aber auch andere Spieler wie Michael Jordan, der ja auch gelegentlich mal was unterzeichnet. Er unterschreibt nicht immer, wenn man ihn trifft, aber man kann auch mal Glück haben, dass er was unterschreibt. Und ich glaube, bei diesen Legenden, von denen es nicht viele erschwingliche Autogramme gibt, wird das dazu führen, dass die Karte einfach mehr wert ist. Wäre jetzt mein Take. Aber wir können darüber gerne mal diskutieren. Also ich finde das, ich finde es einfach einen coolen Trend. Also ich persönlich finde, dass es dann schon was hat, so eine Ken Griffey Jr. Upper Deck Rookie Karte mit seinem wunderschönen Autogramm drauf. Finde ich zum Beispiel Turbo geil. Ich finde Patrick Mahomes Donruss mit dem nachträglichen Autogramm, mit dem farbigen Stift, finde ich auch Turbo geil. Und da sind Karten, in denen die Karten mehr wert sind als das Pendant ohne Unterschrift.
Ist tatsächlich auch meine Antwort immer gewesen, dass es nicht das gleiche, also überwiegend der gleiche Value hat, wie jetzt von Topps oder Panini. Flo schreibt schon was Richtiges, Wichtiges. Ich finde auch nur in Verbindung mit einer Zertifizierung, also jetzt nur die Karte, ja, würde ich jetzt auch ehrlicherweise nicht kaufen. Ohne geht nicht. Ja? Ja. Da sind wir aber wieder, ohne das Thema jetzt zu tief und zu weit zu machen, wie sicher sind heute noch die Zertifizierungen? Ja, ich will jetzt nicht das Thema Autopen wieder aufmachen und so weiter und so fort, aber woher weiß ich denn, ob das jetzt wirklich die Karte ist, die er unterschrieben hat, oder ob das ein Autopen war und der nächste Dings. Deswegen, durch diese Storys, die wir die letzten Monate und Wochen ja auch immer wieder hatten, selbst mit Authentifizierung, irgendwie, das ist vielleicht nicht begründbar, aber so, wenn da Topps oder Panini das zertifiziert, hätte ich noch mal ein bisschen besseres Gefühl, als wenn irgendjemand das irgendwo unterschrieben lassen hat und dann irgendwo hingeschickt hat zur Authentifizierung, tatsächlich.
Ja, zu 1000%. Also das hatte GBCC jetzt ja auch reingeschrieben. Die Karte wird, wenn nachträglich unterschrieben, nicht mehr von PSA gegradet. Es kann nur noch das Auto authentifiziert werden, da ist die Karte weniger wert. Deswegen gebe ich euch immer den Tipp, wenn ihr vorhabt, IP-Autogramm zu kaufen, also Karten mit Off-Market-Autogramm drauf von PSA gegradet, werden im Long Run die Slabs deutlich mehr wert sein, die noch den roten Rahmen haben und wie jetzt da bei der Tiger Woods auch noch die Karte gegradet worden ist. Weil bei PSA war das dann so, dann gab es mal eine Error, da war dann der Rahmen blau. Das war dann ein Indikator dafür, dass die Karte nachträglich unterschrieben worden ist. Jetzt sind die wieder zurückgegangen, danach auf den roten Rahmen, haben aber dann oben Trading Card reingeschrieben, weil sie keine Gewähr mehr übernehmen für die Karte, sondern nur für das Autogramm. Und jetzt, aktuellster Stand ist, dass der Rahmen blau ist und oben Trading Card drin steht. Und man sieht das ganz schön, weil ich mich damit doch mehr beschäftige, als ich wahrscheinlich sollte, dass die Karten, die den roten Rahmen haben und die oben noch die Kartenbezeichnung drin stehen haben, wahrscheinlich auch im Long Run mehr Wert haben werden als die Karten mit dem blauen Rahmen mit Trading Card oben drin. Das ist meine persönliche Meinung, keine Investmentempfehlung.
Hast du eigentlich auch dieses Hintergrundgeräusch oder ist es nur bei mir? Hört ihr das? Irgendwie piepst es als irgendwie in meinem Kopf. Aber wenn ihr es nicht hört, dann ist es nur mein Kopf, dann ist alles gut. Okay. Genau, dann haben wir das Thema auch mit den Weekly Auctions. Wir können ja nochmal kurz durchsliden, was da noch so ist. LeBron James, Lamine ist noch eine Kaboom, Derek Jeter, Baseball ist noch mit dabei, noch eine Duel, Kobe mit Michael Jordan, Jude Bellingham ist dabei, Cal Raleigh und noch eine Basketball. Amen Thompson ist tatsächlich auch noch mit dabei. Ja, also sind ein paar interessante Karten am Start. Die alten PSA-IP-Labels waren doch auch blau, wenn ich mich nicht irre. Genau.
Das ja, die waren dann schon mal blau. Dann sind die aber wieder zurückgegangen zu den roten Labels mit dem, mit der Z-Bezeichnung drin. Ich glaube, da gibt es so 4, 5 verschiedene Timeframes, in denen PSA das immer mal wieder geändert hat. Da siehst du ganz schön bei Ken Griffey Jr. zum Beispiel, Upper Deck Rookie Karte, wenn du danach suchst, da siehst du, hast du gefühlt alle verschiedenen Evolutionsstufen, Evolutionsstufen der PSA Slabs oben drin stehen.
Sehr gut. Dann als nächstes haben wir, sind wieder ein bisschen hinten dran, Caitlin Clark bei NFT. NFTs lese ich in den letzten Wochen relativ häufig in meinem Feed, überwiegend von Spinotron, ja, der ja aber nicht nur die letzten Wochen überwiegend darüber, sondern eigentlich schon dauerhaft immer mal wieder was von NFTs. Vorweg, für mich war das Thema noch nie so wirklich interessant. Weiß ich auch nicht, ob das jemals wird. Ich glaube, generell übergreifend kann man sagen, das Thema NFT ist nicht mehr so ganz gehypt, wie es vielleicht noch mal vor ein paar Jahren war. Aber jetzt aktuell sind da ein paar Rekorde gebrochen worden, ne? Da kannst du ein bisschen mehr, glaube ich, dazu sagen, weil du ja ein bisschen tiefer mal drin warst, bist in dem Thema NFT.
Also ich habe, also vielleicht kurz so zum Intro, ich habe 2, 3 Jahre sehr aktiv mit NFTs. Ja, gehandelt wird es ein bisschen übertrieben, aber schon gemintet, gekauft, verkauft und im besten Fall da den einen oder anderen Euro mit verdient. Und ich war auch mal sehr aktiv bei Panini Blockchain, also das ist quasi das NFT-Portal von Panini. Und da wurden jetzt diese Caitlin Clark Verkäufe getätigt, einmal $4,200, einmal $16,000, und wenn du nochmal den anderen Post aufmachst, also wenn du das Fenster schließt, sehen wir auch den Verkauf der grünen Caitlin Clark, da steht jetzt auf dem Bild unclaimed, was bedeutet unclaimed, das heißt, dass diese Karte noch in einem Pack drin ist, also nochmal ganz kurz, weil Flo gerade fragt, ich habe es bis heute noch nicht kapiert, was es damit auf sich hat. Wir machen dazu, glaube ich, auch mal eine Sonderfolge, wenn ihr darauf Bock habt. Ist halt ein nischiges Thema, muss man sich für interessieren. Du kannst auf die Plattform gehen von Panini Blockchain. Das sieht im Prinzip aus wie ein Online-Shop und da kann man auch virtuelle Packs kaufen. Und in diesen virtuellen Packs sind diese Karten drin, die ihr da jetzt seht. In dem Fall Kabooms, Caitlin Clarks. Diese Karten sind genauso wie die physischen Karten limitiert. Also es gibt nicht unendlich Packs. Jetzt in dem Fall muss es wahrscheinlich absolut sein oder was auch immer. Die Anzahl der Packs ist reguliert, limitiert und auch die Karten nummeriert. Das heißt, die Karte gibt es dann nur 5-mal, 1-mal oder 10-mal. I don't know. So, und am Ende des Tages ist es ein digitales Asset, es ist ein digitales Gut. Das ist keine Karte, die ihr euch ausdrücken könnt. Am Anfang gab es das bei Panini schon, dass ihr das NFT hattet von der Panini Blockchain und konntet euch dann entscheiden, ob ihr die Karte physisch haben wollt. Da gibt es ein paar Messi-On-Card-Autogramme, die man als Redemption einlösen konnte. Und dann kamen die Karten zu dir nach Hause, hatten aber dann dieses Panini-Blockchain-Logo. Das sieht man bei Caitlin Clark da oben links im Bild. Also dieses goldene P mit der Kette oben drüber. Im Gegenzug wurde dann aber das NFT geburnt. Geburnt heißt vernichtet. Das kommt nicht mehr zurück. Das ist dann aus der digitalen Welt entfernt. Und wie schon die Leute gerade reinschreiben, es ist wie E-Tops, das ist wie Tops Total Football, das geht genau in die identische Schiene. Ne? Dass du bei Tops kannst du auch aussuchen, ob du die digitale Karte haben willst oder ob du die physische Karte haben willst. Und das ist durchaus ein Trend, den ich schon ein Stück weit nachvollziehen kann. Und ich glaube auch, dass uns das nicht mehr verlassen wird. Denn was in dem NFT-Space sehr interessant ist, und jetzt wird es vielleicht ein bisschen nerdy, wenn es zu schlimm ist, sag das ganz gerne. Du kannst als Urheber des NFTs Royalties hinterlegen, also quasi Lizenzgebühren. Das heißt, wenn ich ein NFT auflege, das ist jetzt hier mein NFT, ich halte das mal in die Kamera, kann ich in diesem digitalen Asset hinterlegen. Jedes Mal, wenn das NFT verkauft wird, bekomme ich als Urheber 5% ab. Automatisch über die Blockchain. Was haben wir momentan? Die Verkäufe von hohen Karten mehren sich. Das Transaktionsvolumen wird immer höher von den Karten. Und ich bin der Meinung, dass wir irgendwann an einen Punkt kommen werden, an dem sich Tops und Panini das nicht mehr angucken von der Seitenlinie, sondern auch was davon abhaben wollen. Fanatics macht das momentan über ihren Marketplace. Da bekommen sie dann die Buyers Premiums und die ganzen Gebühren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann da landen, dass Karten auch NFC-Chips haben und dass man dann auch gewisse Gebühren an Fanatics verkauft, wenn Karten verkauft werden. Steile These. Aber können wir mal drüber diskutieren. Vielleicht auch nicht heute, aber wir sollten das Thema mal ein bisschen näher beleuchten und dann kann ich euch mal mit auf Panini Blockchain nehmen und euch auch mal erklären, was da so geht und wie man da NFTs kaufen kann.
Hast du?
Sorry für den kleinen Vortrag.
Hast du ein Panini-NFT?
Account, ja, also Account habe ich. Ich bin ehrlich, ich habe Anfang des Jahres aber alle NFTs ausgecashed, weil die unfassbar hochgegangen sind im Wert. Und dann habe ich die verkauft. Jetzt im Nachhinein bereue ich es vielleicht ein bisschen, wenn ich ehrlich sein darf. Weil was soll jetzt passieren? Und dann hören wir auch wirklich mit dem Thema auf, weil ich weiß, dass es nicht jeden interessiert. Bis jetzt könnt ihr diese NFTs, die ihr da seht auf dem Bildschirm, könnt ihr nicht frei handeln auf NFT-Plattformen. Die sind auf Panini-Blockchain drauf. Panini plant aber im Laufe des Jahres eine Bridge zu bauen, also eine Brücke zu bauen, jetzt wird es ein bisschen abstrus, dass ihr NFTs von der Panini-Blockchain auf OpenSea verkaufen könnt. Das heißt, es würde dann eine viel, viel größere Käuferschaft ansprechen. Und wird natürlich dann für den Wert auch sehr, sehr interessant sein, der Karten. Von daher bereue ich es vielleicht ein bisschen, dass ich die Karten verkauft habe. Aber auch das gehört ja mit dazu. Man kann ja auch nicht immer richtig liegen. Aber NFTs machen wir auf jeden Fall mal eine Sonderfolge, weil der Chat scheint da schon sehr interessiert dran zu sein.
Ja.
Jetzt bin ich ruhig, tut mir leid.
Alles gut. Ich habe eine von Jackson Hayes tatsächlich irgendwann mir mal gegönnt. Ich glaube, so eine Prism. Ich weiß gar nicht, wie ich da jetzt noch drauf Zugriff habe. Wahrscheinlich in der App hätte ich da wahrscheinlich noch Zugriff drauf. Die habe ich tatsächlich noch. Habe gerade mal meine Stops-Kiste rausgeholt, hat Flo geschrieben. Sehr gut. E-Tops, schreibt Flo. Genau, die E-Tops-Kiste. Das zum Thema NFTs. Wie gesagt, wer da ein bisschen mehr erfahren will, der Alex erzählt da bestimmt mal ein bisschen mehr darüber. Dann, die Story habe ich nicht ganz verstanden, da musst du mir helfen, lieber Alex. Da ging es, glaube ich, ja, um eine Family, wo, glaube ich, irgendwas weggenommen worden ist, aber ich habe es nicht ganz verstanden, was da passiert ist. Weißt du das noch?
Also was ist passiert? Es wurde ein Home Run geschlagen, der Ball ist dann auf der Tribüne gelandet und dann war natürlich so ein bisschen die Diskussion, wer jetzt den Ball bekommt. Der Ball landet bei der Dame mit der Dame mit den grauen Haaren, die da sehr energisch zu dem Familienvater geht, mehr oder weniger vor den Füßen. Die konnte sich den Ball aber nicht snacken, weil er nochmal eine Etage runtergerollt ist auf der Tribüne. Der Papa, der da ein bisschen verdutzt guckt, ist dann ganz entspannt dahingeschlendert, hat sich den Ball geholt. Und eigentlich im Baseball gilt ja, der den Prügel fängt, der darf den auch behalten. In dem Fall lag der Ball auf dem Boden. Der Daddy geht dahin, holt den Ball und gibt ihm seinen Sohnemann. Und dann kommt der Karen-Moment. Dann kommt der Moment, auf den diese Frau wahrscheinlich ihr Leben lang gewartet hat. Unsere kleine Helene Fischer-Konnoisseurin. Die Konnoisseurin, die zu Hause Wandtattoos hat mit Kaffeebohnen und einem Carpe Diem drüber, die gerne mal ein Aperolchen trinkt oder einen Kaffee. Die ist dann herübergegangen mit ihrem feschen Kurzhaarschnitt, hat den Faller komplett durchbeleidigt, ihn angedroht und da voll die Zähne abgefackelt und er einfach Gigachat voll genervt, gibt ihr den Ball und sagt, komm, ne, geh weg. So, das Geile ist aber, das hat halt voll die Wellen geschlagen, weil so macht man das halt nicht. Beim Baseball ist, fang den Ball, dann ist es deiner. Aber lass den Ball dir nicht irgendwie vor die Füße fallen und pöbel dann andere Menschen an. Dann sei halt mal ein bisschen agil, ne, machst du die Seiten von deiner Jack-Wolfskin-Jacke auf, bist du mal ein bisschen sportlich, hüpfst du da runter, holst sie dir den Ball. Aber Leute im Nachhinein anzupöbeln, der das ja auch seinem Sohn da gibt, das muss ja echt nicht sein, ne? Und jetzt wird die gerade in den USA irgendwie aufs Korn genommen. Da gibt es verschiedene, ich glaube, Blowout-Cards hat gesagt, pass auf, junge Dame, wenn du uns den Ball gibst, kriegst du von uns irgendwie $5,000 und dann geh wieder zurück in dein Kaffeebodenparadies. Aber das ist schon echt bodenlos. Ey, erwachsene Menschen, ne? Der Junge freut sich wie ein Schnitzel, ist mit seinem Papa da beim Baseball, bekommt er den Ball und die kommt da hin und macht da eine Riesenwelle. Oh mein Gott, das macht mich richtig fuchsig, sowas.
Anscheinend gibt es da viele Memes zu. Ich habe es tatsächlich noch keins gesehen, aber die Reaktion des Familienvaters ist auch sehr, sehr geil, wie erschrocken er dann zusammenzuckt.
Ja, weil er nimmt ihr ja auch den Ball nicht weg. Also man sieht ja im Video, der schlendert da einfach hin mit seiner fashion, funktionalen, kurzen Hose, hebt den Ball auf und gibt einfach seinem Sohnemann den Ball. Das ist auch nicht so, dass er die Frau bedrängt hat oder sich davor geworfen hat, den Ball zu fangen. Und die will direkt mit dem Manager sprechen. Die geht sofort hier, give me the manager.
Der Junge hat einen unterschriebenen Baseballschläger von dem Hitter erhalten. Stimmt, das habe ich irgendwo.
So nämlich.
Das habe ich gesehen.
Richtig, ja. So. Da so gehört sich das, Chat.
Ja, genau.
Unsympathisch.
Definitiv. Only Alt hat noch mal was rausgehauen, hat wieder mal ordentlich Geld rausgecashed bei der nächsten Show, und zwar bei der Dallas Card Show. Wir hatten ja bei der National, war das, glaube ich, wo sie ja schon auch Millionensummen rausgecashed haben, wo sie Karten ankaufen, mehr oder weniger, oder zumindest schon mal Geld rausgeben, bevor die Karte überhaupt verkauft wird, ein Anteil. Diesmal haben sie das wieder gemacht, hatte der das Card Show, da machen sie ja die ganze Zeit, und da einfach mal 2,125 Millionen Cash in Advance quasi rausgehauen. Das sind insgesamt 1.900 Karten. Also, Da sind ein paar interessante Karten in den Umlauf gekommen, sage ich mal. Aaron Judge, Ronaldo, Steph Curry, Kaboom zum Beispiel. Michael Jordan, Silver Spectrum, One of One, On Card. Also da sind schon ein paar coole Karten dabei. LeBron James from Downtown, 2016er Downtown. Also das sind schon krasse Karten und Only Alt scheint damit irgendwie ganz guten Nerv getroffen zu haben mit dem Rauscashen von Karten.
Ist ja im Prinzip das, also es hat ja PSA das aufgegriffen, weil sie gemerkt haben, dass man damit irgendwie Geld verdienen kann. PSA zieht damit jetzt nach. Können Karten bei PSA graden lassen und die schicken euch dann nicht für alle Karten, aber für einige oder für begehrte Karten auch ein Offer zu und dann könnt ihr auch dann da Cash upfront generieren. Max K. fragt, machen die das wie Golden oder anderes Geschäftsmodell? Ich würde sagen, die machen es schon ein bisschen anders. Golden agiert als klassisches Auktionsplattform, also als klassische Auktionsplattform oder als Auktionshaus. Alt, würde ich sagen, ist so ein bisschen eBay auf Testosteron. Also über die Alt-App kannst du auch Karten sehen, die bei Golden verkauft werden oder auch bei eBay verkauft werden. Alt selber verkauft auch auf eBay, hat aber auch teilweise Karten, die über die eigene Plattform vertreiben. Müsst ihr euch mal angucken. Ich finde die Alt-App eigentlich momentan ganz interessant, weil das hilft schon, wenn man bestimmte Karten sucht, die ein bisschen seltener sind, den Überblick zu behalten, dass ihr euch da nicht irgendwie am nächsten Tag in die Augen blickt und euch dann ärgert, dass eure Chase-Karte bei Golden verkauft worden ist. Ich habe dabei nicht nachgeguckt. Das finde ich bei Alt eigentlich ganz interessant, wenn ich ehrlich bin, die Funktion.
Ja, ist eine coole strukturierte Seite, hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesprochen. Das ist echt, lohnt sich auf jeden Fall, da immer mal reinzugucken. Alleine um so ein bisschen Karten zu schauen, aber auch um Preise. Ja, wie gerade so Finnins geschreibt, für Preise mit PSA-Karten. Da gibt es immer eine ganz gute Range, die da angegeben wird.
Ja, da könnt ihr, also bei Alt, das hatten wir aber, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, könnt ihr auch beim Filtern Haken setzen, dass euch dann die Great Deals angezeigt werden. Das sind dann Karten, die, glaube ich, plus minus 5% des Kompreises eingestellt worden sind. Das gibt euch dann auch, wie gesagt, bei seltenen Karten nochmal eine ganz gute Indikation, ob der Preis in Ordnung ist. Und was Alt echt cool macht, ist, dass Alt auch unfassbar alte Verkäufe trackt. Also es ist ja bei Cardladder manchmal ein bisschen nervig, dann die alten Verkäufe zu sehen. Und bei Alt geht das dann schon. Also ich finde die App momentan extrem gut.
Ja. Gekauft habe ich tatsächlich noch nichts dort bisher. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Ja. Aber zum Schauen, was wir gerade genannt haben, lohnt es auf jeden Fall. Was ich aber auf jeden Fall gerade nutze, weil ich eine Karte darüber gekauft habe, ist eBay. Vor allen Dingen auch diesmal auch zum Beispiel den Authentifizierungsservice. Habt ihr den schon mal genutzt? Also quasi eine Karte, die ihr gekauft habt, die erst zu diesem Authentifizierungsservice gekommen ist und dann zu euch?
Ist momentan bei fast allen US-Karten bei mir der Fall, dass sie erst die Schleife da drehen. Und teilweise finde ich es ein bisschen nervig, weil wenn sie im PSA-Slab sind, denke ich mir manchmal, oh Gott, jetzt musst du eine Woche länger warten, jetzt kannst du deine Ship My Cards-Anfrage nicht machen, weil die dann erst nochmal zu eBay geht. Aber ich finde es gerade für Karten, die raw sind, finde ich es sehr, sehr gut, tatsächlich.
Wie ist es bei gegradeten Karten?
Die gehen dann trotzdem nochmal hin. Das ist ja so ein bisschen das Obskure. Also
eben.
Ich habe vor der Saison Jaden Daniels gekauft, Inception Auto im PSA Slab. Und die wurde einfach straight nochmal zum Authentifizierungsservice geschickt von eBay. Das war dann ein bisschen nervig, wenn ich ehrlich bin.
Ja, so geht's mir nämlich gerade. Also es ist eine Karte unterwegs, die ist gegradet und die geht jetzt aber erst nochmal zu diesem Authentifizierungsservice. Ich weiß nicht, ob ihr da einen Erfahrungsbericht abgeben könnt, wie oft das bei euch gegeben hat. Bei mir war es eigentlich relativ schnell, wo es dann auch weiterging. Also es war jetzt nie so lange, aber ist trotzdem einfach ein Umweg, der in dem Fall aus meiner Sicht nicht sein muss. Und wenn man das Interview gehört und gelesen hat mit dem guten CEO von eBay, das ist der, ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wie heißt der gute Mann? Wie heißt der gute CEO? Eben hatte ich es noch. Janone. Wahrscheinlich spreche ich es komplett falsch raus.
Klingt wie eine Bananenmarke. Bestimmt. Bestimmt wird der Janone heißen, Markus. Bestimmt heißt er Janone.
Janone. Oder irgend sowas. Janone.
Ja. Janone.
Der hat gesagt, dass durch den eBay Authentifizierungsservice noch keine Fälschung durchgegangen ist. Also wirklich, dass er behauptet, dass es wirklich komplett safe ist. Lustigerweise ist es aber so, dass bei eBay das Label einfach bei gegradeten Karten nur kontrolliert wird. Also nicht die Karte selbst logischerweise, sondern die hat ja dann PSA im besten Fall schon korrekt kontrolliert, sondern die checken einfach, ist das Label korrekt? Gibt es das im Population Report vielleicht? So weit gehen sie dann schon. Aber es ist keine zusätzliche Sicherheitsgarantie. Deswegen kam mir das eben auch nochmal. Und nichtsdestotrotz gibt es dem einen oder anderen Chat oder Nachrichten, wo eher es in die andere Richtung geht. Es gibt zwar welche, die sagen, es sind auch schon mal Fakes durchgegangen, wenn man so ein bisschen auf diversen Foren rumschaut, aber es ist auch welche, die schreiben, dass sie echte Produkte einfach so krass hinterfragen, dass sie das gar nicht durchlassen, weil es, obwohl es echt ist, also manchmal auch zu heftig, obwohl es ein Original ist, sozusagen.
Ja. Aber ich finde es nicht verkehrt. Also ich finde gerade für uns, die ja dann in Deutschland sitzen und die ja SMC-Postfach drüben haben und teilweise dauert es dann doch irgendwie länger als 30 Tage, bis dann die Karte hier ist und dann ist dann die Anspruchsfrist auch vorbei oder auch teilweise, dass man das Geld bei der Kreditkartenfirma claimen kann. Ich finde das eine sehr, sehr gute Funktion. Natürlich kann das manchmal ein bisschen länger dauern und ja, es nervt mich dann auch, wenn ich meine Anfrage nicht machen kann bei Ship My Cards. Aber unterm Strich, ich habe schon mal eine gefälschte Karte über eBay gekauft. Der Damage war jetzt okay, waren trotzdem 250 Euro. Und dann stehst du halt dann da mit dem langen Gesicht und das wäre nicht passiert mit dem Service von eBay. Von daher in die Tischplatte beißen, die Woche Wartezeit auf sich nehmen und gerade für uns, die halt dann keine direkte Handhabe da drüben haben, es ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Und New York City Baller schreibt gerade rein, es gibt halt immer mehr Fake-PSA-Slabs. Und das war bei mir auch so. Ich habe da ein gefaktes PSA-Slab gekauft, tatsächlich. Natürlich von der Pokémon-Karte, weil Pokémon manchmal echt ein Shithole ist. So, Grüße geht raus an die TCG-Fanbase. Und deswegen bin ich wirklich froh, dass es das jetzt gibt.
Ja, Lakoka schreibt, es gilt erst ab einem bestimmten Wert, das ist korrekt. Ich kann den Wert gar nicht sagen, aber der ist jetzt nicht bei jeder Karte, sondern dann brauchst
du. Der ist aber nicht so niedrig, Chat. Der ist nicht so niedrig. Der ist nicht so hoch, sorry. Also teilweise gehen auch Karten dahin, die $150 kosten. Also es ist schon, beginnt es, relativ früh, wenn man.
Es ist kein kartenspezifisches Ding, ne? Also es sind auch logischerweise Sneaker, Schuhe, also Sneaker und Schuhe, lustig. Oder Handtaschen, die da durchgehen. Auf jeden Fall $200 schreibt Nico gerade, das kommt wahrscheinlich hin. Genau. Das zum Thema eBay, also. Schaut euch gerne mal, wenn ihr das ganze Interview hören wollt, das auf YouTube zu finden mit dem CEO. Bei CNBC hat er das gemacht. Er erzählt da noch ein bisschen was auch über die AI, die eBay hat und automatisches Listing, für die da so ein bisschen Interesse haben. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal reinsneaken. So, ich hatte es vorhin kurz angesprochen. Die Football-Saison hat gestartet, Leute.
Ja.
Und die hat ja im Kartengame startet, das haben wir ja letzte und vorletzte Woche ja auch schon mal thematisiert, startet ja meistens auch schon viel, viel früher. Eigentlich nach dem Draft startet die Kartensaison fürs Football. Und wir hatten ja letzte Woche schon mal die Diskussion den Austausch darüber, dass Football ja schon sehr spezifisch, was den Hype betrifft, vor allem die Quarterbacks. Und wenn man jetzt die Preise ansieht, hört das auf jeden Fall nicht auf, würde ich sagen, das Thema. Also die Preise gehen ohne Ende nach oben. Collect hat hier mal so eine Top 50-Liste gemacht von den begehrtesten Spielern im Pro Football. Das heißt, die Top 50 Pro Football beliebteste Spieler, die da hin sind. Das ist ein Score, der sich zusammensetzt aus Gradings, also wie viel Gradings gibt es von dem Spieler, und Verkäufen über Market Movers und Jamrate. Das sind die zwei Quellen. Und daraus wurde quasi ein Score entwickelt, wie beliebt oder gefragt ist ein Spieler. Und wenn man sich diese Liste anguckt, ist auf Platz 1 Jaden Daniels. Das war jetzt ehrlicherweise nicht so überraschend. Aber Washington Commanders, Quarterback im zweiten Jahr, führt diese Liste an. Über 200.000 verkaufte Karten in 365 Tagen. Das ist über einen Zeitraum von einem Jahr. Und über 230 PSA und BGS-Einreichungen ergibt Platz 1 mit Abstand tatsächlich aus. Auch dahinter ist Bo Nix. Mhm. Dahinter CJ Stroud mit 109.000 oder 117.000 Bewertungen bei CJ Stroud. Also auch da. Und wenn man sich die Liste mal anguckt, Caleb Williams, JJ McCarthy, Michael Penix Jr. Und dann einer, der auch schon was gewonnen hat. Das ist nämlich Patrick Mahomes auf Platz Nummer 8. Und weiter geht's mit Brock Bowers und Malik Nabers. Und das sind alles, bis auf, wie heißt er, Patrick Mahomes, alles relativ junge Profijahre auf den Schultern in der NFL. Ist der Footballmarkt einfach so dominiert als Spekulation oder ist das einfach, keine Ahnung, hat das andere Gründe?
Ja, wir hatten das ja auch im Stream besprochen und da hatte auch Max Kay hatte ja zwei Fragen eingereicht. Ich würde eine mal vorwegnehmen. Spekulatius und Karten in der Offseason kaufen und wann sollte man die Karten kaufen? Und bei American Football sieht man das ganz schön, dass es da richtige Zyklen einfach gibt. Es gibt so einen Halbzyklus, der beginnt dann so nach dem Draft, geht dann bis Juli, witzigerweise Juli, Mitte August und dann flacht es ab. Also teilweise Jaden Daniels ist zum Beispiel seit Juli massiv gefallen, bis jetzt zum ersten Spiel. Und wann kauft man am besten American Football Karten? Soflinski wird mich wahrscheinlich da hoffentlich drin bestärken in der Aussage. Sofern dein Team nicht im Super Bowl steht und in den Playoffs unfassbar vorne mit dabei ist, die günstigsten Karten kriegst du einfach im Januar. Ne? Januar, Februar, das sind so die beiden Monate, wo man traditionell Football-Karten ganz gut kaufen kann. Warum ist das so? American Football, du hast super, super wenig Spiele. Das heißt, es konzentriert sich unfassbar auf diese 4 bis 5 Monate, je nachdem, wie weit dein Team kommt in der Season. Und da fliegt super viel Spekulatiusgeld rein. Jeder ist auf der Hand nach dem nächsten Mahomes, nach dem nächsten Tom Brady. Guckt euch die Preise an von JJ McCarthy. Der Junge hat jetzt bis gestern noch nicht einen Pro-Snap gemacht und er war teilweise teurer als die Karten von Jaden Daniels. Warum? Man hat gesagt, er hat die bessere Line, er hat einen besseren Receiver-Core, er hat Justin Jefferson da mit rumhüpfen, er hat einen guten Tight End. Und deswegen hat man dann seitens der Sammler sehr auf JJ McCarthy gesetzt. Und das Spiel von dem war jetzt fairerweise jetzt nicht die Übergranate. Ne? Hat einen Pick geworfen, hat irgendwie 50% Completion Rate gehabt, war jetzt kein überkrasses Spiel. Und das Problem ist aber, wenn du natürlich als Rookie reingehst und die Preise sind so unfassbar hoch wie bei Jaden Daniels oder damals bei CJ Stroud, er muss sich ja irgendwie noch steigern können und das können die halt meistens einfach nicht. Guckt euch CJ Stroud an, der hat jetzt 2 Jahre in Folge die Texans in die Playoffs gebracht, was vorher noch keiner bei den Texans geschafft hat. Und trotzdem hieß es letztes Jahr, oh, das Jahr von dem ist verloren, Sophomoslam, Bass, der kann gar nichts. Ey, der Junge hat das Team 2-mal in die Playoffs gebracht, 2-mal und letztes Jahr waren sein bester Receiver verletzt. Aber der Footballmarkt ist so schnell und so dynamisch und ich nehme mich da nicht aus, dass viele Sammler sagen, die haben auf American Football momentan nicht so Bock, wenn du nicht ein Team sammelst oder Skill Position sammelst, weil du verbrennst dir halt gefühlt immer die Finger. Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich verrückt. Genau.
Rede, schreibt New York City Baller.
Aber es ist doch die Wahrheit. Es ist halt so viel Gamble. Also das ist wirklich... Ich finde das wirklich verrückt. Also kauft euch bei American Football die Spieler, die ihr geil findet, blendet den Wert einfach komplett aus. Und wenn ihr ein gutes, stabiles Invest haben wollt, ich hab's ins Gänsefüßchen gesetzt, kauft euch die Legenden, kauft euch einen Tom Brady, kauft euch von mir aus auch immer Holmes. Aber dieses ganze Rookie-Gamble ist halt wirklich verrückt.
Ich habe gerade in den Chat geschrieben, ist Football also mehr Spekulation als Sammeln? Wenn man sagt, die ganzen neuen Rookies und diese ganzen Top-8-Liste ist ja mehr oder weniger setzt sich aus 9 Rookies zusammen. Ist das also alles eher im Football mehr Spekulation als in anderen Sportarten? Kann man das mit einem Ja beantworten?
Ich würde sagen, ja. Dieses Jahr also zum ersten Mal beim Thema Soccer passiert jetzt gerade auch, weil einfach der Chase nach dem nächsten Lamin losgeht. Aber American Football ist schon sehr extrem, finde ich.
Ja, persönlich. Also ich bringe ja auch bewusst keine Wertung rein. Es ist einfach nur die Frage ist, weil es einfach sehr auffällig ist, dass es ein Bereich ist. Und du hast jetzt ein paar Gründe ja eben aufgelistet. Aber schon, wenn man jetzt sich die Liste anguckt, kann man ja schon sehr davon ausgehen, dass jetzt nicht alle unbedingt diese Spieler auch unbedingt sammeln, weil sie jetzt besonders großer Fan von dem Spieler sind, sondern dass das durchaus ja auch Spekulation damit reinfließt.
Das auf jeden ich glaube, Fall. Dass extrem viel Gamble ist. Also Chris hat vollkommen recht, Watson hat die Texans auch zweimal in die Playoffs gebracht, ja, zu 1000%. Ne? Aber guck mal, ich habe jetzt eine Stroud-Karte gekauft, weil ich sie schön finde, weil ich den Spieler gut finde. Für $200, die ging vor einem Jahr noch für $2,500. Für $2,500, das müsst ihr euch mal überlegen. Das ist komplett verrückt. Und der hat nicht schlecht gespielt. Die waren zweimal in den Playoffs. Und der hat Playoff-Spiele gewonnen, der Junge. Ich meine, Chris wird es besser erklären können als ich. Und es kann doch nicht sein, dass die Werte einfach so in den Keller rauschen, weil er nicht einen Super Bowl gewonnen hat. Das ist doch komplett verrückt. Ich meine, es gibt super geile QBs, die noch nie den Super Bowl gewonnen haben. Und ich finde das schon echt schwierig. Also der Football-Markt ist echt nicht ohne.
Ja, finde ich auch. Genau, wir haben dazu auch noch mal, das hat, glaube ich, auch Collect rausgebracht, die 10 teuersten Football-Karten ever. Wir hatten ja letzte oder vorletzte Woche das Thema Basketballkarten, wo es darum um die neue teuerste Karte ever ging. Da gucken wir mal ganz kurz durch die Top-10-Liste. Da ist auf Platz 1, ich sage jetzt nicht genau welche Karte, weil sonst sondern nur welcher Spieler. Patrick Mahomes mit einer One-of-One RPA ist damit drin. Platz 2 ist eine Tom Brady mit einer Championship-Ticket-Autograph. Platz 3 Justin Herbert. Wird man jetzt auch nicht vielleicht spontan denken, dass der auf Platz 3 ist von den teuersten Football-Karten. Aber seine Platinum-Schild Rookie RPA One of One ist da auf jeden Fall mit drin. Platz 4 Joe Burrow. Platz 5 wieder eine Justin Herbert. Platz 6 Patrick Mahomes. Platz 7 Patrick Mahomes. Platz 8 Patrick Mahomes. Platz 9 Patrick Mahomes. Und Platz 10 nochmal Joe Burrow. Alles natürlich sehr, sehr schicke Karten. Meistens RPAs, die da am Start sind. Also eine Tom Brady ist in den Top 10 Most Expensive Football Cards of All Time.
Ja, aber man sieht es doch gerade, und das ist doch das, was auch hier im Chat gerade reingeschrieben wird. Es gibt auch QBs, die gewinnen Super Bowl wie Jalen Hurts und der gar keine Hobbyliebe kriegt. Das ist ja komplett verrückt. Der Junge hat einfach den Super Bowl gewonnen. Es hat fairerweise bei den Preisen von Hurts genau niemanden interessiert. Stattdessen hast du einen Justin Herbert da, der fairerweise noch nie was gewonnen hat, noch nie irgendwie signifikant was gerissen hat, der da irgendwie auf dem dritten Platz da rumkrebst. Und das ist halt komplett verrückt. Also das ist einfach der Markt. Ich verstehe ihn auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich finde, dass er viel zu schnell geurteilt wird, dass man seitens des Hobbys den Spielern viel zu wenig Entwicklungszeit gibt. Das sind alles ältere jugendliche Menschen. Das darf man sich ja, also das muss man sich mal vor Augen führen, die sind 20 Jahre alt. Und da sitzt dann irgendein Redneck auf seinem scheiß durchgefurzten Sofa mit der Chipstüte oben auf der Bauchfalte und sagt, ja, der Schmutz, der CJ Stroud, der ist scheiße. Ja, Digga, da pack ich mir auch an den Kopf. Weißt du, lass doch die Jungs einfach mal spielen, lass sich die Spieler mal entwickeln, die werden ihre Leistung bringen und immer dieses Rumgepöbel und auch im Hobby, ja, der Spieler ist Schmutz, das ist ein Bast. Digga, der ist gar kein Bast, der hat einen scheiß NFL-Vertrag bekommen, währenddessen du auf dem Klo sitzt und über Instagram drüber scrollst und einen Hasskommentar da reinschreibst. Meine Güte, ich ertrag das teilweise echt nicht, das ist so nervig.
Ich glaube, das beim Football erlebe ich das tatsächlich gar nicht so wie beim Fußball. Also vielleicht bin ich da auch in irgendwie in anderen Orten. Aber doch,
geh mal auf GPA Football und lest dir mal die ganzen Kommentare da durch. Das ist teilweise wirklich,
echt?
Wirklich bloß. Ja, ist eine Katastrophe. Und dann gehst du und dann gehst du da aufs Profil und dann hast du da so einen Günther mit einer Gürteltasche, der jedes Foto von irgendwelchen halbnackten Frauen liked. Nebenbei ein BMI von 55 hat und Chips-Konnoisseur ist nebenberuflich und er pöbelt da Profisportler an, die sich ihr Leben lang den Arsch aufgerissen haben, so einen NFL-Vertrag zu kriegen. Ich krieg da so eine Krawatte, wirklich. Ich finde das super, super nervig einfach. Chris, ich finde das so nervig, das kannst du dir nicht vorstellen, echt.
Ja. Chris schreibt, bin seit über 10 Jahren Texans-Fan und als Third-Getrafter konnte ich mir noch nicht einmal eine schöne Karte von ihm leisten, ohne eine Niere zu verkaufen. Nur invest hier, invest da. Auf jeden Fall. Sophie Linsky, Kommentare beim Football brauchst du genauso nicht lesen wie beim Fußball in Deutschland. Ehrlich, ich finde es, vielleicht lese ich da auch einfach nicht so viel Kommentare wie beim
Fußball. Du bist aber auch in der Giants-Bubble, Markus.
Ja,
in der
die ist schlimm.
Ihr habt doch komplett losgelassen mit dem professionellen Footballbetrieb. Ihr seid doch komplett emotional gebrochen.
Sollte ich mit AR anfangen?
Anthony, ja, was ist mit den Colts? Voila, Bila, wir haben gewonnen. Was jetzt? Gegen den Dolphins. Daniel Jones, bester Mann. Danny Dimes. Ja. Liebe geht raus.
Gucken mal nichts.
Und so. Apropos Danny Dimes, die scheiß Karten von dem hast du letztens noch gekriegt für $100, so eine Flawless-Prügel. Der geht jetzt für 3.500 Euro auf eBay. Also so viel zum Thema Investment.
Ich habe noch ein paar, gehen raus. Falls du welche haben willst, hier liegen noch ein paar rum vom guten Danny Dimes.
Und kein Autogramm würde ich nehmen.
Für einen schmalen Euro. Da ändert sich die Stimme auch auf einmal.
Gefällt dir das? Da komme ich ganz nah ran an deine Ohrmuschel.
Football-Community ist hart toxisch, schreibt Marcel.
Ist wirklich so. Das sind die ganzen mit 40-jährigen Gürteltaschen-Günthers. Sag euch das so, wie es ist.
Das ist überall so, egal welches Thema. Find's auch mega nervig, schreibt Janni. Ja. Okay. In New York ist die Welt noch in Ordnung, genau wie in Frankfurt. So sieht's nämlich aus. Wow. Vorsicht, ich bin auch Chips-Connoisseur, nur mein BMI liegt unter 20, schreibt
Lakuka. Ich esse gar keine Chips und mein BMI ist über 20. Da können wir uns die Hand reichen, Lakuka Ratscha. Sind wir beide am Arsch.
Sehr gut. Sehr gut. So viel zum Thema Football-Hype. Wir gucken mal, wie die Reise weitergeht, aber es ist abzusehen, dass das jetzt nicht sich von morgen an ändert, auf jeden Fall. Dann gab es noch einen neuen Service von PSA, ich glaube auch letzte Woche mehr oder weniger announced, was mir da in diesem Zuge der Vorbereitung auf diese heutige Show, ja, wir bereiten uns immer auf diese heutige Show sehr akribisch vor, ist mir aufgefallen, dass PSA ihren Instagram-Account ja mehr oder weniger so sporadisch pflegt. Also jetzt zum Beispiel dieser PSA-Offer-Service habe ich da jetzt ad hoc nicht gefunden. Und so regelmäßig posten die da jetzt auch nicht irgendwelche Sachen. Vielleicht bewusst, um die Kommentare dort runter so ein bisschen zu vermeiden. Auf jeden Fall gibt es jetzt die Möglichkeit, wenn ihr dort Submissions hinschickt, also ein Grading, dann gibt es nach 24 Stunden ein Angebot direkt von PSA, wo ihr dann sagt, ihr könnt die Karte direkt zu Geld umwandeln. Und habt quasi dann die Möglichkeit, neben dessen, dass ihr das ja auch bei eBay anbieten lassen könnt oder zum Vault Service abgeben könnt, habt ihr jetzt auch dann die Möglichkeit, das quasi auszucashen. Und ich habe jetzt mal so ein, zwei Foren geguckt. Ich habe jetzt was zwischen 70-80% bis zu 85% von den Comps, die man da so kriegt. Also wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich, wie man es bei generell in allen Einzelhändlern, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger bekommt, bietet auch PSA das Ganze an. Es ist so ein bisschen umstritten in dem einen oder anderen Forum. Wenn PSA selber das Trading macht, damit natürlich einen Einfluss auf den Markt hat und die Möglichkeit hat, das theoretisch danach das auszucashen, gradet es mit einer 9 und dann auszucashen oder danach zu sagen, wir machen es reslappen und graden es dann mit einer 10. Das habe ich jetzt in ein, zwei Foren gelesen. Eins hatte ich, glaube ich, jetzt hier mal rausgesucht. PSA Cash Out ist jetzt zwar, glaube ich, eher so ein Pokémon-Forum, aber da ging es so ein bisschen auch darum. Wie ist denn eure Meinung dazu? Würdet ihr das nutzen? Und wie findet ihr, dass PSA das ja so ein bisschen selbst quasi auch in der Hand hat, was da am Ende rauskommt?
Ja, ich finde es nicht so gut tatsächlich. Also es gibt natürlich immer so ein bisschen Raum für Spekulationen. Wird dann vielleicht, das hat ja auch ein anderer Podcast gesagt, vielleicht absichtlich ein bisschen passiver gegradet, dass man dann die Karte abstößt. Das ist zum Beispiel ein Phänomen, was man ganz schön, La Cucaracha schreibt es gerade rein, das sieht man nämlich ganz schön bei Pokémon, dass viele Amerikaner, das heißt viele, Amerikaner kaufen ganz gerne deutsche Pokémon-Karten, die gut aussehen, lassen die graden und hoffen auf eine 9 mindestens oder auf eine 10 natürlich, weil es da halt einen riesigen Preissprung gibt. Wenn die Karte ein PSA 8 wird, kannst du die teilweise super, super günstig kaufen. Die werden einfach abgestoßen, die Karten gefüllt, um das Grading wieder reinzuholen. Und deswegen finde ich es halt ein bisschen schwierig. Was mir auch nicht gefällt, ist die Connection between PSA und GameStop. Und GameStop wird wahrscheinlich in Zukunft Mystery Packs auch rausbringen. Ich weiß, können wir uns alle wieder aufregen über echte Trikotstücke. Beruhigt euch, Chat. Aber natürlich wird dann PSA diese Karten einkaufen, um sie dann entweder an GameStop weiter zu vermitteln für Mystery Packs oder auch an Burbank zum Beispiel. Das ist ein offenes Geheimnis, dass große Chargen von PSA angekauften Karten auch zu großen Händlern gehen, die Sachen dann weiterdrehen im Markt. Und mir gefällt diese Mechanik nicht so richtig, wenn ich ehrlich bin.
Ja, schließe ich mich an. Wenn ich den Chat hier gerade lese, finde ich nicht gut, kann dazu führen, dass PSA selbst höher gradet, um mehr Marge zu machen. Schwierig gerade bei TCG. Absolut gefährlich für den Markt, wenn man das Resleppen bedenkt, schreibt Nico. Schöne 6 aus Cashen, neu graden und als 10 und Abfahrt,
ja,
schreibt Chris. Genau, das ist so ein bisschen die Gefahr. Nicht, dass man das weiß, dass das so passiert, aber es ist auf jeden Fall die Gefahr, wenn die eigene Company das so ein bisschen in der Hand hat. Und deswegen finde ich es auch ein bisschen schwierig. Ich habe es tatsächlich diesen Post nicht gefunden, aber wenn man überall, wo das steht, findet man genau diese Kommentare. Ich würde es auch nicht nutzen. Also wenn ich es verkaufen wollen würde, würde ich es jetzt nicht direkt bei PSA auscashen, sondern entweder würde ich es, wenn, bei eBay platzieren oder dann erstmal zu mir mitbringen und dann
ja,
dir verkaufen.
Ich muss ja sagen, ich bin ja, hatten wir ja auch ein bisschen rumgepöbelt, aber auch dazu Transparenz, apropos Grading-Firmen, meine BGS-Submission kam ja zurück letzte Woche.
Ja.
Und ich bin mit den Grades auf der einen Seite extrem zufrieden. Ich finde die total reliable, wie man so schön sagt, sind nachvollziehbar, keine negativen, aber auch keine positiven Überraschungen. Hat mir ein bisschen einen Ticken lang gedauert, die Kommunikation war okay transparent. Ich hatte das ja auch mal berichtet, dass ich zuerst mit den Deutschen Support geschrieben habe, dann irgendwann haben die Amerikaner mir geantwortet. Fand ich so ein bisschen unglücklich, aber das einfach mal zu sagen, 21.07. ging die, die Submission hin, am 5.09. kam sie zurück. Ist okay, ist innerhalb dieser 30 Werktagefrist, die BGS Europa da angibt. Und noch dieses Thema, dass die Slabs beschädigt sind, wie bei dem Herren, der das Wheel hochgeladen hat. Wir haben 4 Karten hingeschickt. Die 3 von mir kamen einwandfrei zurück. Bei der 4. hat es leider Charlie getroffen. Da ist das Slab von innen tatsächlich dreckig. Ja, das werden wir jetzt mal reklamieren. Da halten wir euch auch mal auf dem Laufenden, wie BGS Europa damit umgeht, mit der Reklamation. Aber ich kann mich da jetzt nicht so beklagen. BGS Beste. Danke für die BGS 3 für Michael Jordan. Kuss.
ja, sagt ihr uns Bescheid, was da rauskommt. Habt ihr jetzt quasi Dorn eine E-Mail geschickt oder wie kontaktiert man die dann?
Machen wir jetzt. Also wir werden jetzt eine Reklamationsfall da aufmachen.
Aber nicht nach USA. Wir kontaktieren quasi. Nee,
BGS Europa. BGS Europa. Also wir schicken das zu den Kollegen hier in Leer.
BGS hat noch ein wenig Rasen vom Spielfeld in den Slab gepackt.
Ja, sieht so aus tatsächlich. Ärgerlich. Also es tut mir echt leid. Das ist eine One-of-One von Charlie. Das ist dann schon echt, echt blöd, wenn der Slab von innen dreckig ist.
Sehr gut. Oder auch ja, nicht gut, aber wir gibt uns Bescheid. Kommen wir kurz noch zu einem Release, was demnächst ansteht. Und zwar Panini Mosaic Football. Ist demnächst am Start und der Sportscard Investor hat ein paar Bilder geteilt. Ist jetzt nicht wirklich was Überraschendes, glaube ich, dabei. Nee. Mosaik ist, glaube ich,
gar nicht meins.
Ist auch nicht komplett meins. Also geht komplett nicht an.
Ich finde dieses Stained, also das Stained Glass Insert ist cool. Ich finde das Mikromosaik cool. Wird hier auch dann die letzte Reihe sein. Panini Mosaik für American Football. Alles andere ist für mich eine Mischung aus Fiebertraum und Autoscooter, das ist halt echt nicht meins. Das ist mir viel zu unruhig, ist nicht mein Design. Vielleicht bin ich dafür auch zu alt, aber das ist wirklich kein Design, was mich irgendwie abholt. Und überall Sticker Autogramme, da hat Max K. Absolut recht.
Ja, also jetzt auch vom Design, das ist halt 0,0 irgendwie meins. Das Mosaik war tatsächlich noch nie meins. Aber es ist tatsächlich so von der breiten Masse, was ja schon so, kann man sagen, zwischen Prism Select und dann kam so Mosaik, was jetzt so in der Breite betrifft, auch preislich, glaube ich, reiht sich das dahinter den beiden so ein. Aber ja, ist auch am Ende logischerweise wie immer Geschmackssache. Die Woche sollen, glaube ich, sonst Basketball-Releases kommen, 2 Stück. Ich weiß nicht, ob das noch dabei bleibt. Tops Inception, ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch gibt oder ob das jetzt sowieso geskippt worden ist, aber ich glaube, das war noch geplant ursprünglich. Und Panini Obsidian soll auch noch diese Woche kommen. Schauen wir mal, ob das dabei bleibt. Da haben wir jetzt keine Bilder für euch. Das war's an News und Releases. Habe ich was vergessen, ja, lieber Alex?
Nee, wir können ja mal kurz quatschen. Ich bin am Wochenende in Hamburg.
Hamburg, Digga.
Da bin ich auf der Hamburg Card Convention. Und zwar hat der liebe Enno von War to Wear mich eingeladen. Ich bin Samstag, Sonntag bei denen am Stand. Werde auch Boxen breaken für einen guten Zweck. Das ist der einzige Grund, warum ich Breaker werde für anderthalb Tage. Weil ihr die Sachen gewinnen könnt. Geht gerne bei War2Ware aufs Instagram-Profil. Die erklären dann ab morgen, übermorgen, wie das Gewinnspiel funktioniert. Und man kann bei War2Ware noch Karten gewinnen für die Cardshow. Komplett ausverkauft. Und da wurde heute nochmal der Gewinnspieltopf aufgebessert. Ich meine, dreimal zwei Karten gibt es zu gewinnen. Bedingungen sind sehr einfach. Den folgen, mir folgen, der Cardshow folgen. Und den Beitrag von den reposten. Und das war's. Ganz einfach.
Alexander der Boxautomat.
Alexander der Boxautomat. Jetzt geht's hier aber los, Sportsfreund.
Ja, genau. Samstag ist, glaube ich, ausverkauft, wie du gesagt hast. Wie gesagt, Tickets kommt man nur noch über das Gewinnspiel dran. Findet man auf jeden Fall auf den eben genannten Kanälen auch. Da, falls da jemand Bock hat, noch mitzumachen oder hinzufahren, lohnt sich auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall immer eine ganz coole Show. Dreimal zwei Karten, schreibt Road2Ware. Also die Wahrscheinlichkeit ist da, dass man da noch hinkommen kann.
Kommt vorbei. Ich werde primär bei War2Ware am Stand rumlümmeln oder ansonsten La Cucaracha an seinem Stand besuchen und ein bisschen rumrandalieren. Aber wenn ihr Bock ein bisschen quatschen habt, kommt gerne rum, damit Enno sieht, dass ich auch ein paar Freunde habe. Und dann sehen wir uns bei War2Ware am Stand, ihr wunderbaren Menschen.
Genau, eins, zwei Ankündigungen noch, auch ja, exklusiv tatsächlich hier vor allen Dingen. Nächste Woche gibt es ein kleines Comeback auf VOGT von dem guten Graded Moments. Tatsächlich, nächste Woche bin ich wieder auf VOGT am Start mit einem.
Warum?
Warum? Erfahrt ihr eigentlich ein bisschen später.
Ja, wir machen später.
Genau, also nächste Woche gibt es auf jeden Fall einen Break zum Comeback, ein kleiner Überraschungsberg, gibt es auch ein paar Sachen zu gewinnen. Es wird auch ein Code für euch geben, damit ihr auch ein gutes Startguthaben habt, um da wieder rüberzukommen. VOGT, für die es ja mitbekommen haben oder nicht mitbekommen haben, geht zu Fanatics oder wird zu Fanatics, das auch nicht mehr so lange hin. Und da gibt es auf jeden Fall ein kleines Comeback. Nächste Woche gibt es Boxen zu gewinnen. Wie ihr wisst, ist mir ein faires Break-Format immer sehr, sehr wichtig. Ich hatte da auch mal hier in die Runde gefragt, ob ihr Ideen habt, wie man auf einem Handyscreen ein faireres Break-Format hinbekommt. Für die Leute, die mir schon ein bisschen länger folgen, Draft Break Trade, gibt es ja oder gab es auf Twitch und YouTube das ja, versucht irgendwie zu transferieren auf dem Handy-Format. Ich glaube, ich habe ein, zwei Ideen jetzt ready, sodass wir das hoffentlich nächste Woche dann noch so umgesetzt bekommen. Aber auf VOGT erwartet euch noch viel, viel mehr. Unter anderem mit uns. Und dementsprechend ja, dürft ihr da auf jeden Fall gespannt sein. Es lohnt sich so oder so, da mal reinzuschauen.
Die Sache ist, ich finde ja so Leute, die Social Media machen, immer so ätzend, wenn die sagen, das wird voll cool, ich darf da noch nicht drüber reden. In dem Fall ist es wirklich so und ich schwöre euch jetzt feierlich in die Hand, wenn ihr erfahrt, was da mit denen geht, mit uns quasi, in Verbindung mit vielleicht Fanatics, das wird wild. Wartet mal ab.
Ja. Ich würde es jetzt nicht sagen, die größte Sache, die Europa im Hobby gesehen hat, würde ich jetzt nicht aber wir freuen uns auf jeden Fall so oder so drauf und wenn ihr dabei seid, erst recht. Das auf jeden Fall eine kleine Ankündigung, dann Stream am Donnerstag, glaube ich, bei dir oder streamst du nicht am Donnerstag? Bist du am Donnerstag
doch,
vor?
Doch, Donnerstag, 20 Uhr aus der Zentrale hier unten. Ich werde bis dahin wahrscheinlich hier noch ein bisschen was von A nach B räumen, noch ein bisschen was an der Belichtung arbeiten und dann Donnerstag hier, 20 Uhr Talking Cards, ihr kennt das Format. Wir gucken uns ein paar schöne Reactions an. Vielleicht auch mal wieder was von Tomatolix. Ihr könnt ja in der WhatsApp-Gruppe im Twitch-Channel mal reinschreiben, was wir uns angucken sollen. Und dann Sonntag nach der Hamburg Card Show knall ich zurück mit Charlie im Auto, um hier pünktlich den Waterboys-Stream zu starten. Denn auch diesen Sonntag gucken wir wieder mit euch gemeinsam American Football.
Genau. Vorher am Freitag, nicht vergessen, Podcast, das Hobby auf dem gleichen ja, Kanal, wie ihr auch den Hobby-Talk findet. Also es ist kein separater, sondern ihr findet dann quasi jeden Dienstag den Hobby-Talk und alle zwei Wochen dann den Das-Hobby-Podcast in seinem alten, neuen Format. Also da am Freitag unbedingt reinhören und wir freuen uns, ihr wisst, über 5 Sterne, Follows, Likes, das hilft auf jeden Fall uns weiter. Leute, es war wieder eine Freude, es war heute hier richtig viel wieder los von Anfang an. Vor allen Dingen der Chat wieder eskaliert. Es ist immer sehr schön, mit euch zusammen das zu besprechen und nicht nur wir zwei Banausen, sondern wirklich, dass ihr euch da so, ja, so intensiv mit einbringt. Das macht richtig viel Spaß. Deswegen vielen, vielen Dank dafür.
Vielen, vielen Dank für alles.
Sehr gut. Dann sind wir durch, Leute. Dann bis Donnerstag, Freitag, Sonntag, Montag. Leute,
boah.
Bis dahin. Macht's gut.
Haut rein. Kuss,
ciao,
Kuss.
Ciao. Tschö.